Was ist eigentlich, wenn man mal stirbt?
Mit Volljährigkeit entfällt das Sorgerecht der Eltern und damit auch das Entscheidungsrecht.
Gab es denn da irgendwie einen Fall oder eine persönliche Geschichte, die dich jetzt speziell in das Thema Vorsorge gebracht haben?
Ich möchte jetzt aber die gewissen Dinge regeln, weil ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Kann sein, dass ich wieder gesund werde, kann aber auch sein, dass ich versterbe.
Hallo Mara.
Hallo Anna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Manifestation. Ja, wie ihr seht, habe ich heute mal wieder einen Interviewgast. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Die liebe Mara Kaltenborn ist heute bei uns im Interview. Und das kann nur eins bedeuten, wir sprechen heute über das Thema Vorsorge. Denn das ist Maras Steckenpferd. Ich würde dich vielleicht einfach mal mit ein paar Worten kurz und knackig beschreiben. Dann kannst du dich danach gerne nochmal selber vorstellen. Also, was ihr wissen müsst über Mara. Mara ist selbstständige Rechtsanwältin und da vor allem im Zivilrecht tätig mit dem Schwerpunkt Vorsorge. Und vor allem die Notfallvorsorge und das Erbrecht haben es dir komplett angetan. Das heißt, bei dir geht es rund um das Thema Vollmachten, Erbe, Patientenverfügung, also den Fall, über den wir alle meistens nicht so viel Lust haben zu sprechen. Was ist eigentlich, wenn man mal stirbt? Es ist aber leider ein Teil unseres Lebens. Wir müssen uns auch mit dem Tod auseinandersetzen. Und wir alle haben in der Regel liebe Menschen. Und es ist uns wichtig, dass diese gut versorgt sind. Und das ist der Part, wo du quasi ins Spiel kommst. Und dabei finde ich es ganz besonders spannend, welche Fälle du uns vielleicht auch mitbringst. Weil ich weiß es leider selber aus der Finanzberatung bei uns. Viele Frauen wissen, dass es irgendwelche Worst-Case-Szenarien gibt. Aber sie denken immer, ich bin nicht die Person, die es trifft. Das heißt, ich fände es schön, wenn du uns heute mal so ein paar Fälle aus deinem Arbeitsumfeld mitbringst, ein paar Stories, wo sich Frauen vielleicht auch mit identifizieren können und sagen, oh ja, das ist etwas, worüber ich auch noch nicht nachgedacht habe oder das ist etwas, wo ich ab heute anders drüber denke. Deswegen glaube ich, dass das eine Folge sein wird, die einen riesigen Mehrwert auch für unsere Community mitbringt, die sich sehr gut anschließt an das Thema Finanzen und darüber hinaus. Und deswegen schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Mara, dann erzähl doch nochmal, was habe ich noch vergessen? Was möchtest du uns erstmal mitgeben? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht dein Alltag aus?
Oh ja, ich habe mich vor einigen Jahren bereits selbstständig gemacht mit meiner rechtzeitig Vorsorgen Rechtsanwaltsgesellschaft. Super aufregend. Ich komme eigentlich, Fun Fact, aus dem Pferderecht. Also total anderer Bereich. Mein Vater hatte eine gut gehende Pferderechtskanzlei und ich habe da gesessen und habe gedacht, das macht mich nicht glücklich. Obwohl ich selbst mit dem Pferdesport und dem Leistungssport groß geworden bin, habe ich richtig gemerkt, okay, das macht mich nicht glücklich. Ich brauche etwas, wo ich ein bisschen mehr sinnstiftend arbeiten kann und in dem ich das Gefühl habe, etwas Gutes für die Menschen zu tun, für die ich da Dinge regel. Und ich möchte vor allem viel mehr gestaltend und vorsorglich tätig werden. Und deswegen habe ich mich schon vor doch einigen Jahren inzwischen selbstständig gemacht, mitten in Corona, was super war, weil man dann natürlich sehr digital gestartet ist von Anfang an. Weil man gar nicht so viel gegenüber hatte, tatsächlich auch mit Social Media, sodass das für mich auch ein Tool ist, Menschen zu erreichen, neben unserer ganz klassischen anwaltlichen Tätigkeit, die wir haben. Und inzwischen wächst das Team immer. Wir haben ganz viele nette Menschen hier im Team und werden immer größer. Ja, und die Zukunft hält da vielleicht auch noch einiges bereit.
Oh ja, das glaube ich auch. Das ist ein Thema, was ja jetzt gefühlt, also ne, das ist ja immer wieder, je nachdem, welcher Bubble man unterwegs ist oder auch mit was man sich beruflich beschäftigt, habe ich das Gefühl, die Awareness steigt für das Thema. Zum Beispiel habe ich jetzt auch meiner Mama erst so ein Vorsorgebuch mal geschenkt, wo drinnen steht, der Klassiker. Also da habe ich, in meiner Jugend habe ich nicht darüber nachgedacht, meiner Mama ein Vorsorgebuch zu kaufen. Jetzt, wo man so denkt, okay, meine Großeltern werden älter, ich sehe, was da so für Bedarfe anfallen. Also ich habe das Gefühl, vielleicht ist es auch nur mein Empfinden, aber würdest du auch sagen, nee?
Absolut, ich gebe dir absolut recht. Der Trend geht gerade bei uns Frauen dazu, viel mehr sensibilisiert zu sein für dieses Thema. Das liegt häufig daran, dass wir im eigenen familiären Bereich mal erlebt haben, wie doof es ist, wenn es nicht geregelt wurde. Ja, das heißt, wir sehen bei den Großeltern, die immer gesagt haben, ja, da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist, was alles schiefgelaufen ist. Oder vielleicht, wenn tatsächlich jemand vorgesorgt hat, wie hilfreich diese Dokumente dann am Ende des Tages sind und wie viel Wertschätzung die eigentlich für die Menschen entgegenbringen, die dann da sind und sich kümmern sollen. Und ich habe das Gefühl, Männer schieben das Thema ja immer von sich viel mehr weg. Aber dadurch, dass wir Frauen inzwischen ja einen Großteil der Organisation und auch finanziellen Themen regeln, das hat sich ja total gewandelt in den letzten Jahren, sind wir viel, viel, viel offener für das Thema. Und die Awareness ist unheimlich groß, gebe ich dir absolut recht.
Auf jeden Fall. Du hast es angesprochen. Unser Podcast richtet sich ja auch vor allem an Frauen, weil unsere Beratung, die wir auch mit Investor Women betreiben, sich ja auch explizit an Frauen richtet. Deswegen haben wir eine Rubrik, die wir immer total schön finden, mal am Anfang reinzubringen, und zwar Women Who Impress. Das heißt, wir fragen jede Gästin immer gerne mal nach einer Frau, die sie vielleicht auch motiviert oder begeistert oder inspiriert hat. Hast du da spontan jemand, der dir einfällt, privat oder öffentliche Person?
Also ich kann gar nicht sagen, dass ich kann es gar nicht an einer Einzelperson festmachen. Mich inspirieren einfach Frauen, die für sich einstehen, die entsprechend, also ich nenne, eins meiner Lieblingswörter ist Selbstverantwortung übernehmen. Toll. Und zwar in allen Bereichen. Und davon habe ich ganz viele bereichernde Frauen um mich herum. Aber das sind Frauen, die mich begeistern. Also die trauen, Fehler zu machen, die rausgehen, sich informieren, die, auch wenn der Partner vielleicht sagt, mich interessiert XY nicht oder ach, kümmern wir uns nicht drum, die sagen, nein, ich halte das für wichtig und wenn du nicht mitziehst, mache ich es zur Not alleine. Und das erlebe ich immer häufiger und das finde ich total inspirierend und hoffe, dass sich das noch ganz, ganz weit verbreiten wird.
Ja, auf jeden Fall. Sehr wichtige Message, finde ich auch. Einfach so, so schön, diese Entwicklung auch zu sehen, diese Selbstermächtigung generell von Frauen in den letzten Jahren. Und ja, eine schöne Entwicklung und ich glaube auch, dass da noch eine Menge passieren wird. Jetzt hast du ja gesagt, du kommst quasi aus dem Pferderecht. Erstmal, ich bin einfach sehr neugierig. Was genau hat es damit auf sich? Mal ganz kurz Zeit, Off-Note.
Okay, also Off-Note. Ihr erinnert euch bestimmt an das Pferd Totilas, was mal, ich glaube, damals für 4 oder 8 Millionen, es war unfassbar teuer. Was ich euch damit klar machen möchte, man kann beim Pferdekauf und Verkauf ganz furchtbar viel falsch machen. Es gibt immer eine Ankaufsuntersuchung. Ja, also da sind natürlich vertragliche Regelungen ganz wichtig. Dann sind es Streitigkeiten, die durch eine Behandlung durch einen Tierarzt passiert sind. Mhm. Ein Pferd wird ja behandelt wie eine Sache im Sinne des BGB. Mhm. Also im Grunde ist das ganz klassisches zivilrechtliches Vertragsrecht. Es gibt natürlich ein paar Sonderregelungen. Aber das Problem mit den Pferdeleuten ist so ein bisschen, dass die unheimlich gerne Recht haben. Und da wird über Dinge gestritten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe wirklich in so einer Verhandlung gesessen, da ging es um einen Sattel, ob der jetzt mangelhaft ist. Und ging es darum, ob die Mangelhaftigkeit nun durch einen Konstruktionsfehler oder durch einen Einwirkungsfehler des Reiters. Also, und da habe ich wirklich da gesessen. Ich wusste, es war freitagsnachmittags, 3 Uhr, ich wollte zu meinen Kindern. Ich habe wirklich gesagt, Leute, Sachverständigengutachten, der Sattel sollte 1,5 kosten, das Sachverständigengutacht 3.000. Ja, nein. Also es gibt auch super spannende Fälle im Pferderecht, sicherlich, ne? Und auch sehr hochpreisige. Und die Kanzlei meines Vaters ist da auch sehr hoch spezialisiert. Mhm. Aber wie gesagt, es ist nicht so richtig. Manchmal fehlt mir die Sinnhaftigkeit in diesen Verfahren.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Und du hast ja selber auch gesagt und auch auf deiner Webseite hast du dich so präsentiert, dass du sagst, ich möchte Sachen machen, die einen Impact haben, dass dir das wichtig ist. Und damit kann ich mich auch total identifizieren. Das ist auch, was mich hierher gebracht hat. Gab es denn da irgendwie einen Fall oder eine persönliche Geschichte, die dich jetzt speziell in das Thema Vorsorge gebracht haben?
Ja, tatsächlich war ich da noch damals bei meinem Vater angestellt und es kam ein junger Mann mit seinem kleinen Kind zu mir und ich wusste vorher gar nicht, um was es ging. Es war ein ganz eiliger Termin, der kam. Und als das Kind versorgt war, habe ich mit dem Vater gesprochen. Die sahen beide irgendwie nicht so richtig gut aus. Und die Ehefrau hatte einen sehr schweren Autounfall und lag nun im Koma und hatte starke Hirnschädigungen. Und es ging um die Frage, ob lebenserhaltende Maßnahmen eingestellt werden sollten oder nicht. Und die Mutter der Patientin hat sich dagegen, beziehungsweise hat sich dafür ausgesprochen, dass die weitergeführt werden. Und der Ehemann hat gesagt, das hätte sie so nicht gewollt. Und es gab aber keinerlei Unterlagen. Und das war eine ganz furchtbare Situation. Da konnte ich dann auch tatsächlich gar nicht mehr so viel tun, außer zu vermitteln. Ja. Aber ganz grundsätzlich war das natürlich so einer der Kernfälle, wo ich gedacht habe, boah, da ist so viel Unwissenheit. Und gerade die jungen Menschen, die glauben immer, das passiert uns erst, wenn wir alt sind, dass wir mal handlungsunfähig werden. Ja. Und ja, das war schon super prägend für mich, dieser Moment. Das war schon wahrscheinlich mit der ausschlaggebende Punkt. Ich durfte dann noch sehr lange einen älteren Herrn betreuen, der keine Angehörigen mehr hatte und war bei ihm als Bevollmächtigter eingesetzt. Auch das hat mir super tiefe Einblicke natürlich auch gegeben. Ich habe das dann bis über den Tod hinaus, ich war bei ihm, als er verstorben ist. Das sind alles so Momente im Leben, die einen total prägen und die mich irgendwie dahin geführt haben. Guck mal, jetzt kriege ich selbst ein bisschen Gänsehaut.
Ja, ich auch.
Genau. Also das sind so die zwei Kernthemen, wo ich gesagt habe, das macht mir voll Spaß. Ich finde das super sinnhaft und gut, ja.
Ja, voll. Und du hast ja auch gerade nochmal gesagt, so viele von uns glauben, es betrifft sie nicht. Und dann führt es zu der so schön genannten Aufschieberitis, der Prokrastination. Wir sagen, mein Gott, jetzt bin ich, keine Ahnung, ich bin Mitte 20, ich bin Anfang 30, ach, ich bin erst Mitte 30, ach, ne, weil bis ich mal alt bin, wir werden immer älter, das wird mich bestimmt irgendwann, werde ich mich mal kümmern. Aber irgendwann ist meistens nie. Was glaubst du, warum ist das so ein Thema, was so gerne von uns geschoben wird? Was sind da deine Erfahrungen?
Naja, grundsätzlich beschäftigen wir uns natürlich mit der eigenen Vergänglichkeit und mit dem Tod. Und grundsätzlich unser Gehirn ist eher darauf trainiert, uns mit den direkt vor uns stehenden und eher positiven Dingen beschäftigen zu wollen. Und vor allem mit Dingen, die möglicherweise direkt vor der Tür stehen, ja, also wo eine gewisse Dringlichkeit da ist. Und das ist bei der Notfallvorsorge nicht zwangsläufig so, denn es ist ja eine vorsorgende Tätigkeit. Es kann also sein, dass du die Dokumente tatsächlich eine relativ lange Zeit nicht brauchst, aber sie wären da. Und dieses irgendwann, also manchmal ist irgendwann einfach zu spät, weil dann kannst du es nicht mehr regeln. Ja, und letztlich, wenn wir bei der Vorsorgevollmacht zum Beispiel sind, ab dem Moment, wo du volljährig wirst, dürfen deine Eltern nichts mehr für dich entscheiden. Hast du also an deinem 18. Geburtstag einen schweren Unfall und wirst in die Klinik eingeliefert und hast deinen Eltern keine Vollmacht erteilt, dann reden die Ärzte nicht mehr mit dir. Das war vor 20, 30 Jahren noch anders. Ja, da hat man das so ein bisschen... Das ist ja sowieso ein gesellschaftliches Problem, dass die Selbstverantwortung nicht mehr so richtig da ist. Keiner will mehr irgendwas falsch machen. Alles muss nach Regularien und Vorschriften laufen. Und da ist einmal Vorschrift: Mit Volljährigkeit entfällt das Sorgerecht der Eltern und damit auch das Entscheidungsrecht. Das heißt, im Grunde geht es eigentlich ab 18 los. Gerade da, wo wir in die Welt hinausgehen, studieren, vielleicht ins Ausland verreisen, gerade da muss man eigentlich starten spätestens.
Auf jeden Fall. Jetzt hast du schon, oder haben wir jetzt beide schon das Wort Vorsorge so oft verwendet oder du hast auch von Dokumenten gesprochen. Magst du mal vielleicht so kurz einmal auseinandernehmen, welche einzelnen Parts der Vorsorge gibt es eigentlich? Also welche Fälle müssen wir eigentlich im Kopf haben, wenn es um das Thema Notfallvorsorge geht?
Okay. Super gerne. Wir orientieren uns jetzt vielleicht mal an einer klassischen Familienkonstellation. Mhm. Ich bin vielleicht verheiratet oder habe jedenfalls einen Partner, mit dem ich gemeinschaftliche Kinder habe. Mhm. Und dann sind das eigentlich immer so grob gesagt vier Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Als erstes geht es darum, was passiert eigentlich, wenn ich nicht mehr handlungsfähig bin? Wer darf mich dann vertreten? Wer darf Entscheidungen für mich treffen? Wer darf mit den Ärzten sprechen? Wer darf einen Anwalt beauftragen, um den Unfallverursacher zu verklagen? Wer darf meine Post öffnen? Wer darf Überweisungen vornehmen etc. pp. Das regeln wir mit der sogenannten Vorsorgevollmacht. Ja, die kann auch anders, kann auch eine reine Vollmacht, kann eine Generalvollmacht, ist egal. Nennen wir es Vollmacht. Ja, da geht es um mich. Dann geht es mit der Patientenverfügung als sinnvolle Ergänzung zur Vollmacht noch um die Frage, wie möchte ich eigentlich behandelt werden, wenn ich mich in medizinisch ausweglosen Situationen befinde. Da geht es so ein bisschen um die Frage, lebenserhaltende Maßnahmen um jeden Preis oder dann auch Beendigung solcher Maßnahmen in gewissen medizinischen Konstellationen. Die braucht man nicht zwingend. Das ist das einzige Dokument, auf das ihr zur Not verzichten dürftet, wenn ihr eine gute Vollmacht habt. Ja, das ist ganz entscheidend, weil die Vollmacht ist das Grunddokument. Damit versetzt ihr von euch benannte Personen in die Lage, für euch Entscheidungen treffen zu dürfen und dann natürlich unter Umständen auch diese Entscheidung über die Fortführung oder Einstellung lebenserhaltender Maßnahmen. Die Patientenverfügung dient aber der Entlastung eurer Bevollmächtigten, denn sie gibt ihnen mit, was eure Grundeinstellung zu diesem Thema lebenserhaltenden Maßnahmen ist. Und das kann sehr entlastend sein. Aber das ist vielleicht das Dokument, das noch am ehesten weggelassen werden kann, wenn man das nicht möchte oder sich noch nicht damit wohlfühlt. Dann super wichtig für alle Eltern minderjähriger Kinder, eine Sorgerechtsverfügung. Einmal festhalten, wer darf sich eigentlich um die Kinder kümmern, wenn beiden Elternteilen etwas passiert. Das ist natürlich ein absolutes Worst-Case-Szenario und auch eher unwahrscheinlich, dass das in den 18 Jahren, bis dein Kind volljährig ist, passiert. Aber immerhin, bis zu 1000 Kinder pro Jahr werden zu Vollwaisen. Und wenn ihr dann nichts festgelegt habt, dann entscheidet das das Jugendamt mit dem Familiengericht zusammen. Und im Zweifel nehmen die Kinder eben erstmal in Obhut. Und möglicherweise gibt es ja sogar Konstellationen, und das gibt es bei mir sehr häufig zugegebenermaßen, dass ihr gar nicht wollt, dass es Familienangehörige unter Umständen tun. Ja? Und all das könnt ihr in der Sorgerechtsverfügung dann eben einmal festhalten. Finde ich super wichtig. Und als letztes, auch total unterschätzt, auch im jungen Alter total unterschätzt, insbesondere wenn man Kinder hat, ist das Thema Testament. Wir sagen ja immer alle, ja, auch die gesetzliche Erbfolge, das rettet uns schon. Das ist doch schon gut geregelt und da, so nach dem Motto, da kann ich ja eh nichts ändern. Aber die Folgen muss man auch verstehen, die da tatsächlich passieren. Und die sind nicht ganz ohne und führen häufig dazu, dass man total überrascht ist, was da auf einmal die gesetzliche Erbfolge ist. Und das finde ich super wichtig, sich da auch beraten zu lassen. Geht ja auch häufig um die Absicherung des Ehepartners mit laufenden Krediten und einem Haus, was da möglicherweise hintersteht. Sollte man schon ganz klar geregelt haben, wer da was bekommen soll, wer Erbe sein soll, wer Vermächtnisnehmer sein soll, diese Themen.
Ja, danke schon mal für die Übersicht. Ich finde gerade das letzte Thema natürlich auch für unsere Community mega spannend, weil das ja sehr häufig der Fall ist. So, wir betreuen vor allem natürlich Frauen, aber hin und wieder kommt es ja vor, dass Frauen sagen, ja, man kann mich jetzt und meine Finanzen nicht isoliert betrachten, sondern ich lebe in einer Partnerschaft, wir machen das gemeinsam, wir haben zum Beispiel gemeinsame Kinder, gemeinsame Immobilien. Dann sind solche Fragen natürlich wichtig. Was sind denn da vielleicht so die größten Irrglauben, den Menschen aufsitzen, wenn es um das Thema Erbe geht und wie gut oder wie schlecht man eigentlich wirklich abgesichert ist, einfach nur dadurch, dass man verheiratet ist und nichts weiter gemacht hat?
Also in 90% der Fälle sagen mir die Ehepartner, wenn sie bei mir in die Beratung kommen, ich glaube, wir brauchen gar kein Testament, weil mein Ehepartner erbt doch sowieso alles. Und dann sage ich mal, nein, das sieht die gesetzliche Erbfolge nicht so vor. Wenn du kein Testament hast, dann erbt dein Ehepartner neben den gemeinschaftlichen Kindern. Und zwar, und das ist super wichtig, in Erbengemeinschaft. Und Erbengemeinschaft sind ein riesengroßer Graus, insbesondere, wenn wir gleichzeitig minderjährige Kinder haben. Also ich denke, viele eurer Zuhörerinnen sind ja, wenn sie schon Immobilien haben, auch schon mal mit Immobilienmaklern ins Gespräch gekommen, die sagen immer, das ist das Allerschlimmste. Erbengemeinschaften mit minderjährigen Kindern bei Immobilieneigentum sollte unbedingt verhindert werden. Heißt ja nicht, dass man die eigenen Kinder zwangsläufig leerlaufen lassen muss. Ja? Aber man muss eben gucken, wen setze ich als Erbe ein und kriegen die Kinder vielleicht Vermächtnisse. Oder von mir aus sind die Kinder Erben, dann ist der Ehepartner aber Vermächtnisnehmer. Das muss man halt alles sicherlich berücksichtigen. Also nur, was man verhindern sollte, sind Erbengemeinschaften. Erbengemeinschaften gehen in den allerseltensten Fällen gut aus und gerade wenn die Kinder minderjährig sind, passiert etwas, was auch ganz viele übersehen, nämlich, dass die Kinder einen Ergänzungspfleger bekommen und der Ehepartner, der also noch lebende Ehepartner, nicht mehr für die Kinder in Bezug auf die Erbschaft entscheiden darf. Also die Entscheidung, wir können die Immobilie nicht halten, weil mit einem Gehalt geht das nicht. Ja. Und wir verkaufen die jetzt einfach, funktioniert nicht einfach so. Der noch lebende Elternteil darf nicht die Kinder in Bezug auf die Erbschaft vertreten, weil er ja selbst Teil der Erbengemeinschaft ist und damit kein neutraler Vertreter. Und dann gibt es eben den Ergänzungspfleger. Und die finden das manchmal nicht so notwendig, dass eine Immobilie verkauft wird. Und dann gibt es große finanzielle Probleme.
Ja, sehr spannender Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, da denken die wenigsten dran, die noch nicht mit der Nase drauf gestoßen wurden, dass man sowas einfach genauer festlegt, was passiert eigentlich mit dem Haus. Und ansonsten mit der Vererbung von Geld, wie sieht es da aus? Ist es so, wie man denkt, dass es dann auch gleichmäßig verteilt wird oder gibt es auch da Problematiken oder Fälle, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat?
Also schwierig wird es natürlich bei Themen wie Kryptovermögen und auch bei Aktien, weil die natürlich super volatil sind. Und gerade was Kryptovermögen angeht, kann das natürlich sehr problematisch werden. Was jetzt reine Barmittel, ja, also das Guthaben auf einem Konto betrifft, wäre das jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, die gesetzliche Erbfolge. Es wird dann halt aufgeteilt und das ist in dem Moment problematisch. Also bleiben wir bei dem klassischen Ehepaar, was im gesetzlichen Güterstand lebt. Da wäre es so, der noch lebende Ehepartner würde einhalb bekommen und die Kinder jeweils ein Viertel. Ja, und dann könnte das Geld grundsätzlich ja einfach aufgeteilt werden. Aber häufig braucht der noch lebende Ehepartner ja diese finanziellen Mittel, um möglicherweise auch noch laufende Kredite bedienen zu können oder eben den Lebensstandard einfach schlicht zu halten. Ne? Und wenn es erstmal bei den Kindern ist, klar kann man sagen, dann kann der Elternteil das ja noch verwalten, bis die 18 sind. Weiß ich nicht. Ne? Könnte auch ein bisschen schwierig werden.
Ja, dass man auch da selber eine Zwickmühle kommt, ne? Dass man sagt, oh, jetzt muss ich hier Geld auffangen, das Geld ist aber eigentlich für die Kinder gedacht. Also ja, da verheddert man sich wahrscheinlich schnell auch drinne.
Sollte man sich einfach drüber Gedanken machen und eine Entscheidung treffen, wie möchte man es haben? Da kommen wir wieder zu dem Thema Selbstbestimmung. Ja? Auch wie viel Verantwortung möchte ich meinen Kindern schon auferlegen? Also ist es ein großes Barvermögen? Muss ich mir ja schon die Frage stellen, können die damit umgehen, wenn die 18 werden? Weil spätestens mit 18 haben die freien Zugriff da drauf. Und ich habe da schon auch Fälle erlebt, da bestand kein guter Kontakt zum verstorbenen Vater. Und pünktlich zum 18. Geburtstag ist der Vater verstorben. Plötzlich und unerwartet. Und der Sohn hat sich als erstes von seinem Erbe erstmal einen Porsche gekauft. Das fand die Mutter überhaupt nicht witzig, aber es konnte sie ja dann auch nicht mehr verhindern, weil der war ja voll.
Noch eine spannende Frage, die ich auch hin und wieder in der Beratung bekomme. Wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt sagst, okay, da besteht gar kein guter Kontakt vielleicht zu den Eltern, plötzlich erfährt man vom Tod. Was ist denn, wenn das Elternteil mit Schulden gegangen ist? Müssen Schulden geerbt werden? Das ist auch ein spannendes Thema.
Also das ist übrigens auch etwas, was leider Gottes sehr, sehr häufig auftrifft bei mir in den Beratungen und auch in den tatsächlichen Fällen, dass man auf einmal davon erfährt, dass ein Elternteil verstorben ist, zu dem man eigentlich gar keinen Kontakt mehr hat. Und man muss dann einfach wahnsinnig aufpassen, ob man das Erbe ausschlägt oder nicht. Ja, also man kann ein Erbe ausschlagen. Man wird informiert, ihre Mutter, ihr Vater ist verstorben, sie sind jetzt Erbe geworden. Und dann muss man innerhalb einer ziemlich kurzen Frist, nämlich innerhalb von 6 Wochen ab Kenntnis des Todes, tatsächlich die Ausschlagung erklären und bestenfalls dann natürlich auch für die eigenen Abkömmlinge, also wenn man schon Kinder hat, dann auch für die Kinder und Enkelkinder unter Umständen, weil die ansonsten ja einfach da wieder reinrutschen dann als nächster. Möglicher Erbe. Da muss man also tatsächlich wahnsinnig aufpassen. Manchmal ist es aber total schwierig, weil man weiß gar nicht, wie ist jetzt der Kontostand. Da ist auch echt dann so ein bisschen Detektivarbeit und bestenfalls auch immer anwaltliche Beratung notwendig, weil manchmal schlägt man halt vielleicht auch ein Erbe aus, was vielleicht recht lukrativ gewesen wäre. Aber das weiß man manchmal auf den ersten Blick nicht so genau.
Okay, das heißt, es ist nicht, dass jemand vor deiner Tür steht und sagt, wir hätten hier eine halbe Million oder minus 20.000. Das ist quasi wie so eine Wundertüte. Ja. Die vielleicht auch eine Niete sein kann.
Ah, und die kann nur eine Niete sein, weil wenn du Erbschaft annimmst, dann trittst du in alle Rechte und Pflichten des Erblassers ein. Und das bedeutet eben auch in alle Verbindlichkeiten, die da unter Umständen bestehen. Deswegen wird häufig in solchen Fällen, wo kein Kontakt besteht, dann tatsächlich auch einfach proaktiv ausgeschlagen und gesagt, wir hatten jetzt so keinen Kontakt mehr. Ich möchte auch da dann nicht in die Bredouille geraten, möglicherweise Schulden zu erben. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch immer bei dem Thema die Frage, was ist mit Elternunterhalt? Also werden die eigenen Eltern pflegebedürftig? Ab wann muss ich eigentlich entsprechend für meine Eltern zahlen? Den gibt es ja auch, den vergessen auch ganz, ganz viele. Trifft nur natürlich Personen, die ein Jahresnetto über 100.000 haben. Genau, und da muss man natürlich wahnsinnig aufpassen und sollte mit seinen Eltern unter Umständen auch frühzeitig eben in Kontakt treten, wie man da unter Umständen die Kommunikation dann wahrnimmt. Das ist übrigens auch sehr mies, wenn man keinen Kontakt mehr zu den Eltern hat, denn nur kein Kontakt bedeutet nicht, dass man nicht zahlungspflichtig wäre.
Okay, das heißt, Grundregel ist, egal wie man mit seinen Eltern steht, wenn diese nicht genug Mittel besitzen, um ihre Pflege zum Beispiel, den Unterhalt eines Pflegeheims zu bezahlen, dann wird geschaut, wenn die Kinder über 100.000 pro Jahr brutto verdienen, dann müssen sie dazugezogen werden zu zahlen und wenn nicht, geht es auf staatliche Kasse. Ist das quasi der Fall?
Ganz genau, genau. Und das kann auch zu super unfairen Konstellationen innerhalb der Familien führen, weil wenn du ein Kind hast, hast drei Kinder und ein Kind verdient eben deutlich mehr als die anderen beiden, dann zahlt das eine, führt aber am Ende des Tages nicht, wenn zum Beispiel noch eine Wohnung bei den Eltern ist, die nicht angetastet wird, weil die da noch drinnen wohnen können. Dann erben die Kinder die trotzdem am Ende zu je ein Drittel und derjenige, der jahrelang vielleicht für die Pflege bezahlt hat, sieht dann ein bisschen doof aus. Aber so ist das eben. Ja, ist auch eine Frage von Verantwortung.
Absolut. So viele Fälle, über die muss ich auch Schande auf mein Haupt gestehen, selber noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Einfach nur aus Interesse, wie ist denn das, wenn niemand dieses Erbe annimmt, weil alle vermuten, mein Gott, das Elternteil hat hohe Schulden. Wo endet denn diese weitergereichte Erbfolge? Verpufft dieses Geld dann irgendwann? Bleiben die Menschen auf ihrem Geld sitzen?
Geht irgendwann an den Staat über, tatsächlich. Okay, als letzter ist der Staat verantwortlich.
Sodass die Gläubiger nicht auf ihrem Geld sitzen bleiben, wenn jemand
unter Umständen das nicht zwangsläufig. Auch der Staat kann sicherlich unter Umständen gewisse Maßnahmen ergreifen. Aber grundsätzlich ist erstmal dann irgendwann der Staat da. Und wenn es dann auch der Staat ausschlägt, weiß ich nicht, der wird es auch können. Dann bleiben Gläubiger unter Umständen wahrscheinlich auch da drauf sitzen. Hatte ich tatsächlich noch nicht so ein Fall, gebe ich zu. Also dass alle
konstruiert. Ja, du bist ja im Vergleich zu uns nicht nur auf Frauen spezialisiert, sondern hast mit Frauen und mit Männern zu tun in deiner Beratung. Da würde mich natürlich mal interessieren, wie da die Unterschiede sind, sowohl die individuelle Wahrnehmung von Männern und Frauen, als auch die individuellen Problematiken, die Männer und Frauen vielleicht mitbringen. Magst du da mal so ein bisschen schildern, welche Erfahrungen du da gemacht hast?
Ja, also grundsätzlich erstmal, was die Beratung angeht, sind Männer super unmotiviert und super skeptisch. Also die gehen in der Regel rein, sitzen mit verschränkten Armen. Die Ehefrau hat bei so einer Insta-Anwältin jetzt so einen Termin gemacht, der möglicherweise auch noch ein bisschen Geld kostet. Die sind erstmal total anti, aber dann passiert in der Regel innerhalb des Gespräches super viel und es switcht total. Die sind total aktiv, wenn sie einmal verstanden haben, dass, wie wichtig das Thema ist und dass ich mir die Zeit nehme, das auch vernünftig zu erklären. Dann sind die auch nachher total offen und dann auch bereit, auch über diese schweren Themen zu sprechen. Und die sagen ganz häufig am Ende wirklich, oh, vielen Dank, war richtig cool. Jetzt gehen wir dieses Thema auch an. Jetzt habe ich verstanden, wie wichtig das ist. So, das erstmal zu den Männern, die ihr erstmal, das sage ich euch, weil ihr vielleicht diese Diskussion mit euren Männern führen werdet, dass sie sagen, ey, da haben wir gar keine Lust drauf. Ich kann euch garantieren, am Ende des Tages sind sie euch in der Regel dankbar, weil sie wirklich merken, okay, es geht ja auch um mein Vermögen auf einmal. Oh Gott, was so, was die Ungleichheit angeht, naja, was Frauen angeht, ist tatsächlich, erlebe ich auch immer noch wieder, dass super viele ihr Glauben auch bestehen, sowohl männlicher als auch weiblicherseits. Das ist da eigentlich relativ egal. Was ein großes Problem ist, was aber seltener wird, habe ich das Gefühl in den letzten Jahren, ist so ein bisschen die Problematik, was Immobilien angeht, dass die Frauen nicht verstanden haben, dass wenn sie nicht im Grundbuch sind, dass sie dann auch eben entsprechend keine Eigentümer sind und keine Rechte haben. Und richtig prekär wird es dann, wenn sie aber vollumfänglich für einen Kredit mithaften. Ja. Und das gibt es immer noch, immer wieder. Und ich stehe da jedes Mal wieder und dann frage ich immer nach. Ich lasse mir auch im Zweifelsfall einen Grundbuchauszug vorlegen, weil ich wirklich sage, die sagen, ja, bestimmt, es gehört uns beiden, 50-50. Außerdem sind wir ja verheiratet, gehört es uns ja sowieso. Also das ist immer noch wieder kommt. Und dann muss ich immer so ein bisschen das Ganze in Perspektive rücken. Passiert natürlich häufig auch, wenn einer von den eigenen Eltern schon eine Immobilie übertragen bekommen hat, dann ist es natürlich häufig so, dass nur einer von beiden im Grundbuch steht. Da muss man halt nur einfach darauf achten, hafte ich jetzt tatsächlich für den Kredit mit? Denn für den Kredit hafte ich, unabhängig von der Sicherheit, die dahinter steht, weil die habe ich ja nicht. Ja, also da muss man so ein bisschen drauf achten. Also es gibt Fälle, wo das auch normal ist, gerade wenn die aus der Elterngeneration kommt, dass nur einer im Grundbuch steht. Aber dann bitte aufpassen, dass man nicht unter Umständen für den Kredit mithaftet. Das wäre dann reichlich unfair am Ende des Tages.
Auf jeden Fall. Aber wie ist denn der Fall, wenn jetzt, nehmen wir mal an, dem Mann gehört laut Grundbuch das ganze Haus, er verstirbt, wie würde dieses Haus denn vererbt werden? Wie ist denn da die Regelung?
Gut, grundsätzlich nach der gesetzlichen Erbfolge, wenn es kein Testament gibt. Das heißt, die Ehefrau, also jetzt lassen wir den Ehemann mal sterben, hier muss immer bei mir muss immer sterben. Also der Ehemann verstirbt, ihm hat das Haus alleine gehört, dann erbt die Ehefrau 1/2 und die Kinder, wenn es 2 Kinder sind, je 1/4, wenn die im gesetzlichen Güterstand gelebt haben. Ihr merkt schon, da kommen immer ziemlich viele Wenns. Also es gibt schon so ein paar Parameter, die man natürlich vorher wissen sollte. Und dann haben wir diese wunderbare Erbengemeinschaft und der Mutter wird dann das Recht entzogen, für ihre Kinder in Bezug auf die Immobilie zu entscheiden. Die Kinder kriegen einen Ergänzungspfleger. Ja, und dann muss geguckt werden, was passiert mit dem Haus. Das hätte halt ein Testament verhindert, weil dann hätte man diese Erbengemeinschaft verhindert und trotzdem Kinder unter Umständen abgesichert, je nachdem, wie der Wunsch da so ist und auch die Möglichkeiten natürlich finanziell. Ja, das ist dann immer ziemlich unschön.
Das stimmt. Gibt es noch andere Situationen, die du häufiger erlebst, dass Frauen mit gewissen Irrglauben zu dir kommen und danach sagen, ach Mensch, gut, dass du es mir mal gesagt hast. Also da dachte ich ja, bin ich schon sicher.
Ja, also ich sag mal so, es gibt schon auch Fälle, wo ich sage, jetzt wäre hier ein Ehevertrag sicherlich ganz sinnvoll. Gerade wenn wir jetzt über Care-Arbeit sprechen und über nicht eingezahlte Rentenbeiträge und diese ganzen Dinge. Und ich war früher tatsächlich auch ein super großer Skeptiker von Eheverträgen, weil die ja häufig dafür genutzt wurden, jemanden zu bevorzugen und den anderen zu benachteiligen. Aber es gibt inzwischen wirklich ganz fantastische Eheverträge, in denen man darauf auch wirklich gut achten kann, dass es eben einfach ein ausgeglichenes Verhältnis ist. Und da sind die Frauen auch inzwischen viel, viel selbstbewusster geworden. Also ich hatte schon Frauen, die gesagt haben, wenn ich dem jetzt ein Kind schenke, dann will ich das finanziell entlohnt haben, weil meine Karrieremöglichkeiten sind danach eingeschränkt. Und das müsst ihr euch immer bewusst machen. Das klingt, wenn man das erstmalig hört, total brutal. Und man denkt so, was ist das denn für eine Einstellung? Aber wenn man das mal wirklich konkret überdenkt und sich darüber Gedanken machen, was das für uns Frauen an Karriereeinschnitten in der Regel bedeutet. Ich habe total Glück, wir haben jetzt unsere Familienkonstellation geswitcht. Mein Mann ist jetzt bei mir und kümmert sich viel um die Kinder. Und ich habe jetzt vorher die 11 Jahre gemacht. So, ne? Also das muss man sich schon sagen. Und ich habe die Möglichkeit aufgrund meines Jobs, aber die meisten Jobs geben einem ja gar nicht die Möglichkeit, das noch aufzuholen, was man durch Care-Arbeit verpasst hat. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Und insofern ist, wenn ihr euch entscheidet, mit eurem Partner Kinder zu kriegen, Mindestregelung, was ist eigentlich mit den Beiträgen zur Rentenversicherung und so weiter, dass man da Absicherung schafft. Gut, aber da seid ihr die größeren Experten. Das ist immer nur das, was ich juristischer Sicht rate.
Total wichtig. Und ich finde, das kann man auch nicht oft genug sagen und aus verschiedenen Mündern. Irgendwann kommt es dann auch bei der letzten Frau an. Deswegen finde ich das super, dass du nochmal gesagt hast. Und da auch nochmal ein kleiner Verweis an die Podcast-Hörerin gerade. Da haben wir auch noch eine spannende Folge mit Saskia Schlemmer, die Scheidungsanwältin auf Instagram. Die durfte ich auch schon interviewen. Das fand ich auch richtig, richtig cool. Da geht es dann nämlich noch mehr um dieses Thema Absicherung, Familienunterhalt, Ausgleichen und Eheverträge. Genau, das haben wir da schon behandelt. Also da unbedingt auch nochmal reinhören als Ergänzung.
Saskia ist eine echte Spezialistin und die provoziert so richtig schön. Ich liebe das sehr. Ja. Genau, und sie hat auch mich schon in vielen Bereichen echt sensibilisiert.
Cool, das ist ja schön zu hören, dass ihr euch auch gegenseitig influenzt.
Doch. Wir sind auch im Austausch tatsächlich regelmäßig mit den Kolleginnen hier, die auf Insta sind. Das merkt man schon.
Ja, das ist finde ich richtig cool. Auch generell einfach wieder Frauen, die sich gegenseitig supporten. Ihr seid ja auf der gleichen Mission im Endeffekt. Ihr ergänzt euch ja perfekt.
Ich würde auch jeden Mann supporten. Allerdings finde ich das nicht so angenehm und meistens ist das eher deutlich negativer, ehrlich gesagt, belastet. Wir Frauen, ich finde das eine Mega-Sache. Ich tausche mich total gerne aus. Ich schiebe Mandate zu den Kolleginnen, die sich trauen, in die Sichtbarkeit zu gehen. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja nicht immer nur ein Geschenk, ne?
Das stimmt. Auf jeden Fall. Du hast auch gesagt, eins deiner Lieblingswörter ist, war Selbstbestimmung, Selbstbemächtigung, Selbstverantwortung, alles wichtige Wörter, aber Selbstverantwortung, Selbstverantwortung und Finanzen. Da sprechen wir natürlich auch super viel im Rahmen der Altersvorsorge drüber. Würdest du sagen, dass die rechtliche Vorsorge so der nächste Step ist, dass man sagt, okay, wenn man bei uns war und die Finanzen geregelt hat, ein Finanzkonzept hat, dass dann Cherry on top auf jeden Fall sein sollte, sich auch vorzusorgen und den nächsten Step zu denken?
Wenn du finanzielle das ist ja so Versicherung, finanzielle Absicherung und Notfallvorsorge ist ja im Grunde so ein Dreiklang, der für besondere Situationen total wichtig ist. Und ich glaube, die finanzielle Absicherung schafft erstmal gefühlt ein bisschen Sicherheit, aber man muss ja dann schon auch dafür sorgen, dass es dann Menschen gibt, wenn ich selbst nicht handeln kann, die es vernünftig verwalten, die sich darum auch so kümmern, wie ich mir das vorstellen würde. Oder dass es, wenn ich tatsächlich sterbe, auch wirklich dort landet, wo es hingehört. Also insofern hängen diese Themen super nah beieinander und es hat eben immer was auch mit eben der Eigenverantwortung und der Selbstbestimmung zu tun, wo ich möchte und wie ich möchte, dass mit dem, was ich mir vielleicht aufgebaut habe, dann eben auch entsprechend umgegangen wird. Und das muss man auch ganz klar sagen, bei der finanziellen Absicherung geht es ja sehr auch um einen selbst. Bei der Notfallvorsorge geht es ja vor allem auch darum, Verantwortung den Liebsten gegenüber zu zeigen, indem man dafür sorgt, dass die handlungsfähig bleiben. Ja, also dass man Vertrauenspersonen hat, die man in die Situation bringt, in die Handlungsfähigkeit bringt. Weil wenn man das nicht tut, ist das wirklich, wirklich unter Umständen sehr dramatisch. Dann hat man nachher da so einen Berufsbetreuer, der sich es gibt auch tolle Berufsbetreuer, es ist überhaupt gar kein Betreuer-Bashing, aber es ist einfach was völlig anderes, wenn ihr jemanden habt, der euch kennt und der eure persönlichen Einstellungen kennt, der sich dann kümmert und dem ihr vertrauen könnt. Das ist sicherlich immer Grundvoraussetzung.
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, muss man ja schon sagen, man will ja nicht egoistisch sein und deswegen sollte man sich um das Thema kümmern, nicht um seiner selbst willen, sondern um deren seiner Liebsten willen.
Genau. Und das ist ja das... Menschen. Ja. Genau, sorry, wenn ich dich da unterbreche. Was die Männer total gerne sagen. Ach, da kümmere ich mich drum, wenn es dann soweit ist. Und ich möchte außerdem auch niemandem so viel Verantwortung übergeben, wo ich so denke, ja, aber wenn du das nicht machst, ist das Problem ja doppelt so groß. A, kostet es deutlich mehr Geld. Ja, auch so ein Berufsbetreuer kostet Geld. Damit kriege ich die Männer immer, wenn ich dann sage, deine Ehefrau könnte es umsonst machen, der Berufsbetreuer kostet viel Geld. Nein, so, ne? Aber das ist, die müssen sich bewusst machen, das Wichtigste ist, sich bewusst zu machen, was passiert, wenn ich mich nicht kümmere. Das sollte vielleicht mal so ein Abendgespräch sein. Was passiert eigentlich? Dein Ehepartner kann nicht vollumfänglich für dich handeln. Ja? Wir wissen nicht, wenn beiden Eltern teilen, was passiert, wer sich um die Kinder kümmern darf. Gibt in fast jeder Familie irgendwer, der es auf gar keinen Fall machen sollte. Es muss aufgeschrieben werden. Ja? Und ihr macht euch einmal bewusst, was bedeutet das eigentlich für uns, wenn wir kein Testament haben? Ist das das, was wir uns wünschen? Also ich finde, das sollte eigentlich so ein bisschen der Einstieg sein erstmal. Und wenn man da schon merkt, okay, das überfordert uns, dann holt euch da an der Stelle professionelle Hilfe, kann ich immer nur wieder sagen. Es erleichtert es sehr. Macht jeder Unternehmer ja auch. Wenn er merkt, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus, dann holt er sich irgendwo einen Spezialisten, der es für einen erledigt.
Ist so. Ich finde auch, in der heutigen Welt, wir sind alle durch Job, durch den schnelllebigen Alltag so eingespannt. Deswegen finde ich es so legitim, sich für die wichtigen Themen des Lebens auch einfach gute, qualifizierte Dienstleistungen zu holen. Und das, ja, das finde ich
ja,
auch eine wichtige
das
Message.
Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist ja auch, also ne, es ist, gilt für euch, wenn ihr beauftragt werdet, es gilt für mich, ja. Natürlich kosten wir auch ein bisschen Geld, ja, das ist so, weil wir haben uns ja auch das Know-how erarbeitet, was wir euch abnehmen sozusagen, wo wir euch entlasten. Aber wenn man diese Dinge alle nicht regelt, wenn man keine finanzielle Absicherung schafft, wenn man keine rechtliche Absicherung schafft, die finanziellen Folgen davon sind ja exorbitant viel größer als das Invest, was man hat, wenn man sich eine gewisse Leistung einkauft. Wenn man sagt, das überfordert mich, das kostet mir zu viel Zeit, ich mache das jetzt einfach, lass das professionell machen. Ne?
Absolut. Kosten nutzen. Nicht nur Kosten betrachten, sondern auch, was habe ich davon und was sind die Opportunitätskosten? Wie kannst du deine Zeit stattdessen verbringen, um dich da nicht durchzuwühlen und eventuell noch, ne, gerade haben wir auch mit Saskia besprochen, das juristische Deutsch ist ja wirklich ein Fall für sich. Das hat ja nicht mehr viel mit unserer normalen deutschen Sprache zu tun und dann widerspricht es sich gerne nochmal. Das heißt, es ist ja wirklich ein Dschungel und das würde ich mir auch nicht anmaßen, da irgendwie zu sagen, ich habe wirklich 100% den Durchblick und weiß genau, was ich da tue, ohne Unterstützung.
Ich bin immer wieder super schockiert, wie viele Menschen sich anmaßen, selbst ein Testament erstellen zu können. Wirklich, also weiß ich nicht, alles wird mit Verträgen geregelt, aber man selbst meint, man kann sein Testament irgendwie selbst
ChatGPT
schreiben.
ChatGPT machen am besten.
Möglichst mit ChatGPT. Wir alle nutzen KI, auch ich als Anwältin nutze in gewissen Bereichen KI, aber das, der Punkt ist doch immer, wir müssen verstehen, was die uns da auswirft. Und das kann eine Arbeitserleichterung für den professionellen Anwender sein, aber ist es nicht für, wenn ihr nicht versteht, was die euch da erzählen. Und ihr versteht es bei einem Testament. Ihr wisst ja auch gar nicht, was ihr der erzählen sollt in einem Prompt, damit die euch das richtige Testament ausspuckt. Und klar kriegt man so gewisse erste Ansatzpunkte, aber es ist so, man kann so viel falsch machen. Und gerade beim Thema Testament kommt es so auf den Wortlaut an. Ja, also das ist ne, alleine der Unterschied Vermächtnisnehmer, Erbe, den kennen ja die wenigsten. Ja, da geht das ja schon los. Genau, du schüttelst auch den Kopf an. Ne? Genau, ja. Und das ist aber schon so eklatant. Ja. Oder man sagt, also, meine Kinder kriegen alles, ist schwierig. Wer ist jetzt hier Vermächtnisnehmer, wer ist Erbe? Dann muss alles ausgelegt werden. Ja, und dann kann ich auch sagen, freue ich mich als Anwältin spätestens dann, weil dann verdiene ich das Geld an dem Rechtsstreit, der dann eben einkommt. Das will ich eben verhindern, indem ich euch dafür sensibilisiere. Lasst das Profil. Also beim Testament gehe ich auch keine Kompromisse ein. Ne? Ich habe ja schon für die anderen Bereiche, habe ich ja auch schon digitale Lösungen geschafft, weil ich gesagt habe, ich will nicht, dass ihr diese Vordrucke nutzt. Ich weiß aber auch, nicht jeder kann sich das mit mir persönlich leisten und habe da schon digitale Möglichkeiten geschaffen. Mhm. Aber beim Testament mache ich das auch nicht, weil da kommt es immer super individuell drauf an, wie ist eure Lebenskonstellation, wie ist eure Familienkonstellation, was sind die einzelnen Vermögenswerte, über die wir verfügen. Total wichtig. Und auch das, also es geht ja nicht nur darum, dass ich euch das Richtige da auf den Tisch knalle. Das ist ja das, was viele Kollegen machen. Die holen irgendwas aus der Schublade raus. Mir geht es auch immer dabei darum, euch aufzuklären. Also wirklich euch in die Selbstbestimmung auch zu versetzen, indem ihr eben die Dinge versteht und damit auch auf zukünftige Veränderungen in eurem Leben unter Umständen reagieren könnt und wisst, was bedeutet das jetzt eigentlich für meine, das wisst ihr, wenn ihr bei mir fertig seid, wisst ihr das und werdet sensibilisiert sein. Ja. Das ist halt das, aber beim Testament kannst du auch keine Kompromisse eingehen, das mache ich nicht. Also da gibt es nicht irgendwie so ein Standardmuster, was man da hinknallen kann, fände ich höchst unverantwortlich.
Ja, wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Hast du jetzt noch so ein, zwei Fälle, wo du uns mit reinholen kannst, wo dich, du hast jetzt schon erzählt, so was der Impuls war, welche Fälle dich vor deiner Karriere in diesem Bereich eigentlich dahin gebracht haben, aber gab es denn so auch Momente, wo du sagst, boah, das hat mich irgendwie tief berührt oder da konnte ich einfach durch meine Arbeit diesen Impact leisten, nachdem du ja immer strebst, den du gerne mitgeben möchtest. Hast du noch so ein, zwei Stories für uns?
Auf jeden Fall. Also ich kann natürlich jetzt keine konkreten Mandanten
erzählen,
aber ganz grundsätzlich habe ich es, also erstmal grundsätzlich ist es immer so, dass ich schon zig Fälle hatte, wo diese Irrglauben, die da so rumgeistern, ne? Mein Ehepartner kann mich vertreten, vollumfänglich ist doch gar kein Problem. Oder spätestens meine Eltern können das dann alles organisieren, wenn was ist. Oder ein Testament brauche ich nicht. Das sind ja so erstmal, und da, die erlebe ich super häufig. Und alleine das zu sehen, wie viel Irrglauben da noch besteht und wie wenig Aufklärung dabei ist, motiviert mich da eben einfach wirklich auch Gas zu geben. Natürlich gibt es einfach Fälle, und ich weiß immer, dass ich etwas Gutes tue, wenn ich die Leute am Ende des Tages dann mit entsprechenden Dokumenten ausstatte. Aber es gibt natürlich einfach auch wirklich dramatische Fälle. Also sei es mal der Vater, der im Urlaub einen Herzinfarkt erleidet und dort vor den Kindern verstirbt und dann muss alles geregelt werden. Ja, keine Vollmacht, kein Testament, genau die Fälle, die wir hatten. Ne? Die Ehefrau kann nichts wirklich entscheiden, bis sie Erbin ist, und dann ist sie nicht alleine Erbin, sondern sie ist mit den Kindern gemeinsam Erben. Das ging schon alleine los. Wie kriegen wir den jetzt transportiert? Dann mussten wir dafür sorgen, dass sie als Betreuerin eingesetzt wurde in einer überhaupt emotional total überfordernden Situation, weil Vollmachten ging ja nicht mehr. Er war ja dann verstorben und Vollmachten gelten ja bestenfalls auch über den Tod hinaus. Und dann, wenn auch da kann es dann eben noch eine Betreuungssituation geben. Und das ist eben alles, das ist einfach dramatisch, wenn es nicht geregelt ist, und dann kann ich wirklich tatsächlich nur noch unterstützend tätig werden. Ich hatte aber auch schon einen Fall, wo jemand selbst, ein Familienvater, ich habe jetzt tatsächlich viele Männer gerade, die mir sofort spontan in den Kopf kommen, aber sind eben auch Männer, sind häufiger noch anfälliger für gewisse Situationen. Schon Familienmütter, die entsprechend Krebsdiagnosen gekriegt haben und sich dann mit dem Thema auseinandergesetzt haben, finde ich übrigens immer total bewundernswert, diese Stärke, die mentale Stärke, die diese Menschen irgendwann, glaube ich, ab einem gewissen Punkt an den Tag legen und sagen, ich möchte jetzt aber die gewissen Dinge regeln, weil ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Kann sein, dass ich wieder gesund werde, kann aber auch sein, dass ich versterbe. Den einen, den ich hatte, der war klar, der hat noch 2 Monate. Mit dem über die Beerdigung Kinder zu reden, war auch wirklich einfach wahnsinnig hart. Aber er hat sich dem Gespräch gestellt, zusammen mit seiner Frau. Das war natürlich super emotional. Aber da konnte ich wenigstens noch etwas tun. Am schlimmsten sind natürlich die Fälle, wo einfach plötzlich und unerwartet etwas passiert, seien es Unfälle oder plötzlich auftretende Erkrankungen, die sofort zu einer Handlungsunfähigkeit führen. Und das wissen wir alle nicht, wann die auf uns zukommen. Genau.
Ja, also du freust dich eigentlich über jede Person, die vorab bei dir landet, wo du etwas machen kannst und du keine dramatischen Fälle mitbekommen musst.
Also ich kriege die zwangsläufig mit, das ist einfach Teil meiner Arbeit. Für mich macht es so ein bisschen die Waage aus, dass ich beides habe. Ich freue mich total, wenn ich mit Mandanten spreche, und ich habe viele davon, die einfach sagen, wir wollen das vorsorgen, wir sind eine Familie, wir wollen das vorsorgen, oder ich bin alleinstehend, ich möchte es vorsorgend für mich klären, damit dann meine Vertrauenspersonen entsprechend abgesichert sind. Dann sage ich immer, oh, so schön, sind die Kinder gesund, sind sie gesund? Ja, und dann immer, oh, die freue ich mich immer. Ich habe es beides. Viele fragen mich dann auch immer, wie belastend das so ist. Ja, natürlich ist das belastend, aber in den meisten Fällen kann ich noch was tun, und das ist total schön. Kann die unterstützen. Auch manchmal muss ich mitweinen, so ist das.
Ja, das ist auch irgendwie schön. Du bist ja, das merkt ja, man merkt dann ja in dem Moment, dass es dich persönlich interessiert und dass es eben nicht nur ein Job ist, der dir Geld generiert, weil du gesagt hast, mein Gott, das ist ein gut lukrativer Zweig, als Anwältin dort zu arbeiten, sondern weil es dir einfach ja ein persönlicher Mehrwert ist. Und ich glaube,
Ja,
das ist ja auch.
sonst könnte man auch nicht so viel arbeiten, wie ich das mache, glaube ich.
Nee,
Wenn es einem
das
keinen
glaube
Spaß
ich.
macht. Glaube ich auf
Nee.
jeden Fall. Nein, nein. Dieses Mehrwert liefern ist schon eine schöne Sache. Und ich kriege das auch zum Glück häufig wiedergespiegelt von den Mandanten, dass sie sagen, boah, wir fühlen uns wirklich gut beraten. Das macht dann auch Spaß. Also mir macht das auch wirklich Spaß, diese Beratung zu machen.
Das ist cool und ich finde, das merkt man auch total an deiner Ausstrahlung und auch an deinem Content. Also das ist immer, glaube ich, generell, was ich jeden Frauen auch mitgebe, das ist so der Weg zum Erfolg, das zu machen, wofür man brennt letztendlich. Also weil viele Frauen, kleiner Einblick in unsere Arbeit, sprechen wir auch dr viel drüber, über dieses Thema natürlich auch, wie denkst du über Geld? Und es gibt viele Frauen, die verdienen wirklich toll, die haben eine krasse Karriere gemacht, aber die sind so unzufrieden, weil diese Tätigkeit ihnen nichts bringt und die schmeißen ihr Geld teilweise mit vollen Händen zum Fenster raus und sagen auch noch bei einem Netto von 5.000, 6.000 Euro irgendwie, ja, das reicht irgendwie nicht. Und weil der Mehrwert fehlt, weil das Brennen fehlt. Und ich denke, die Frauen wären auch mit weniger Gehalt erstmal gut aufgestellt, wenn sie im Endeffekt wissen, wofür sie es tun und weniger diese Ersatzzufriedenheit von außen suchen. Deswegen finde ich es immer schön, ja, mit Frauen zu sprechen, die sagen, macht das, wofür ihr brennt, weil dann werdet ihr erst recht erfolgreich in dem, was ihr macht.
Das glaube ich
Mega.
auch.
Ja, du hast uns mega viele Mehrwerte mitgebracht, aber jetzt, wenn unsere Hörerin am Ende sagt, oh mein Gott, ich habe mich in vielen wiedererkannt, ich habe mich noch gar nicht gekümmert. Ich bin jetzt komplett hier, head over heels. Wo fangen wir an? Was ist der erste konkrete Schritt? Wie können wir sie wieder reinholen und sagen, super, dass du motiviert bist, aber das ist jetzt Step One. Wo würdest du ansetzen?
Also grundsätzlich solltest du dir dann erstmal die Frage stellen, was ist für mich wichtig? Möchte ich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen? Kann ich mir gewisse Unterstützung leisten? Was gibt es als Alternativen? Also so ein bisschen die Frage. Wenn du sagst, boah, pass auf, mir ist das Thema super wichtig und ich bin bereit, dafür Geld auszugeben, dann lass dich von einem Anwalt oder Notar beraten und möglicherweise möglichst auch von einem, der darauf spezialisiert ist. Ja? Nicht so einem, der das so ein bisschen, der dir etwas aus der Schublade holt. Das passiert leider wirklich auch super häufig, sondern such dir jemanden, der wirklich sich mit dem Thema tagtäglich beschäftigt. Dann wirst du auch merken, wie einfach das auf einmal geht und dass das alles gar nicht so schlimm ist. Wenn du jetzt sagst, pass mal auf, dafür ist es irgendwie, ist jetzt nichts Akutes bei mir oder ich möchte es lieber erstmal slow starten. Es gibt natürlich diese Vorsorgebücher, die du eingangs mal erwähnt hast. Ich wäre super vorsichtig mit so Ankreuzvollmachten. Also das wichtigste Dokument, wenn du starten möchtest, nur für dich alleine, ist immer die Vollmacht. Versetz jemanden in die Möglichkeit, dich unterstützen zu können. Überleg dir also, wer ist deine Vertrauensperson und erteile dieser Person eine Vollmacht. Bei der Ausgestaltung der Vollmacht musst du so ein paar Sachen beachten, aber das wirst du dann relativ schnell rausfinden. Kannst du auch super gerne mal auf meinen Webseiten oder auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen. Aber die Vollmacht ist das, mit dem du definitiv starten solltest. Patientenverfügung kannst du von mir aus erstmal noch ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ja, und Sorgerechtsverfügung und Testament solltest du im Grunde auch angehen, aber natürlich Testament erst in dem Moment, wo du auch gewisse Vermögenswerte zu schützen hast. Wenn du jetzt nichts hast, ja, dann brauchst du auch kein Testament erstellen, ja? Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier ja durchaus Frauen sind, die so ein bisschen im Leben stehen und die was für ihre Finanzen tun und in dem Moment, wo du etwas abzusichern hast, hol dir im Zweifelsfall Unterstützung. Sonst schiebst du das Thema wieder die nächsten 2-3 Jahre auf. Ich habe Mandanten, die kommen zu mir, die sagen, sie folgen mir jetzt schon seit 2-3 Jahren und jetzt wollen sie es angehen. Ich habe immer das Problem, wenn mich Menschen auf der Straße, ich war letztens beim Handball Final Four in Köln und mich haben 3 Leute angesprochen und gesagt, Mara, immer wenn ich dich sehe, habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, weil du ja immer sagst, ich muss mich kümmern und ich weiß doch, dass ich das machen muss. Ja, ich bin gerne euer schlechtes Gewissen. Ich wiederhole das gerne immer wieder. Das ist nämlich das Problem. Ihr werdet sonst von eurem schlechten Gewissen begleitet, weil ihr das in eurem Tief, in eurem Innern wisst ihr euch, das ist irgendwie wichtig, dass ich mich darum kümmere. Und trotzdem schiebt man es immer wieder vor sich her. Kommt einfach ins Handeln. Sagt also entweder, ich suche mir jetzt was raus, ich gucke mir mal an, was Mara so empfiehlt und versuche das erstmal selbst zu machen, vor allem eine Vollmacht zu erstellen und eine Sorgerechtsverfügung, weil ich habe ein Kind oder ich habe Kinder. Und in dem Moment, wo ich sage, Mensch, mit einem Partner zusammen, wir haben Vermögen unter Umständen, wir müssen gucken, wie teilen wir es aus. Wenn du alleinerziehend bist, musst du so ein bisschen darauf achten, dass der Ex nicht übers Ex der Ex nicht übers Eck erben kann. Da gibt es nämlich auch so eine Konstellation, die man kennen sollte. Das geht nämlich schneller, als man denkt. Auch da braucht es dann eben entsprechend eine professionelle Beratung und eine professionelle Erstellung von einem Testament. Also, jetzt habe ich weit ausgeholt. Ihr müsst einfach ins Machen kommen. Schiebt es nicht vor euch her. Das ist wie so ein Pflaster, was man abreißen muss. Das macht man einmal. Dann ist man nachher total erleichtert, wenn man diesen Ordner im Schrank stehen hat. Und dann könnt ihr das auch echt abschließen. Dann habt ihr dieses leise Rauschen im Hinterkopf nicht mehr. Und das werdet ihr spätestens ab dieser Podcast-Folge vermutlich haben. Sorry dafür. genau. Und macht es einfach. Also einfach anfangen.
Ja, das ist eine richtig gute Message. Auf jeden Fall. Dieses schlechte Gewissen aussteigen lassen aus seinem Fahrzeug und lieber im Schrank abstellen und wissen, wo es liegt, wenn man es braucht. Aber nicht in Form von schlechtem Gewissen, sondern in Form von Vorsorge. Mega. Ja, wenn die Frauen da draußen jetzt sagen, oh mein Gott, auf jeden Fall mache ich das und auch am liebsten mit Mara, wo findet man dich denn? Auf welchen Seiten bist du vertreten? Wo kann man mehr von dir hören und sehen?
Okay. Also ich freue mich total, wenn ihr erstmal auf mein Insta-Profil vorbeikommt. Da könnt ihr mich immer so ein bisschen persönlicher kennenlernen. Ich versuche mich dort auch als Mensch zu zeigen und nicht nur als Anwältin und Mama, die ich bin. Meine Kinder sind da ein paar tabu, aber das so ein bisschen um Vertrauen. Es hat ja auch mal was mit Vertrauensaufbau zu tun. Ja? Bin ich bereit, mich auf jemanden einzulassen? Und das passt auch nicht immer. Was für euch wichtig ist, mich könnt ihr deutschlandweit haben, sozusagen. Ja, also ich berate online, ich berate vor Ort, ihr dürft hier in meine Kanzlei kommen, aber ich berate euch auch sehr gerne online. Es gibt eine Webseite, die wird gerade überarbeitet, weil mein Team inzwischen viel größer geworden ist. Die dürfte aber auch in den nächsten 2 Monaten spätestens online gehen. Und ich habe ja auch noch den Shop. Im Shop findet ihr wirklich einfache Umsetzungsmöglichkeiten, die euch den Einstieg erleichtern sollen. Da gibt es den Notfallordner, der steht auch da hinten auf meinem Regal, mit Mustern, wenn ihr das wollt, mit einem Workbook, mit ausführlichen Erklärungen oder, und ich finde es noch viel, viel cooler, ehrlich gesagt, weil es noch einfacher ist, um sofort in die Umsetzung zu kommen, mit der digitalen Variante, in der ihr durch einen Fragebogen geleitet werdet und das von mir entwickelte System entwirft dann eben eure Dokumente. Da habe ich 2 Jahre fast dran gesessen, das umzusetzen. Das war so schweineschwierig, weil man ja alle möglichen Optionen unter Kontrolle haben muss. Ich finde, die Dokumente, die dabei rauskommen, sind richtig, richtig, richtig gut geworden und ihr könnt die auch jederzeit anpassen. Das heißt, ihr füllt das einmal diesen Fragebogen aus, kriegt dann den ersten Entwurf zugeschickt, könnt euch aber zum Beispiel sagen, die ein oder andere Frage wollen wir nochmal überdenken, dann geht ihr einfach wieder in den Fragebogen und ändert das an der Stelle. Also das ist super, auch von der Handhabung total gut. Ja? Also das ist eine einfache Umsetzungsmöglichkeit, die ich euch bieten kann für Vollmacht, Patientenverfügung und Sorgerechtsverfügung, fürs Testament und auch gerne für alles, aber ich habe es jetzt immer häufiger, dass Mandanten mich nur fürs Testament buchen und die anderen Dinge über den Shop machen. Seid ihr auch herzlich willkommen.
Mega, vielen, vielen Dank. Erstmal, dass du heute da warst und so viel Klarheit und Informationen mitgebracht hast, aber auch das nötige schlechte Gewissen und so ein bisschen Druck dahinter. Ich glaube, das ist für die eine oder andere auch gut. Ich höre auch manchmal in der Beratung, danke für den freundlichen Tritt in den Hintern. Dann sage ich immer, gerne, den braucht man manchmal auch. Es ist ja so. Sehr schön. Also vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du gerade sagst, oh, das ist ein Thema, was mich interessiert, wo ich auf jeden Fall nochmal nachschauen möchte, alles, was Mara uns eben mitgegeben hat, findest du auch nochmal in der Infobox. Also schreib doch auch gerne mal in die Kommentare, wie du gerade mit dem Thema Vorsorge aufgestellt bist, ob du auch was machen musst oder ob du das Thema für dich schon gelöst hast. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview, Mara. Und ich denke, man sieht sich ja immer noch mal wieder, spätestens auf Instagram. Und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und auch vor allem Spaß bei deiner Arbeit.
Ganz lieben Dank, liebe Anna. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.